Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Viktoria Kickinger. Ich bin selbst seit vielen Jahren in Aufsichtsräten tätig, mit einer besonderen Leidenschaft für die Frage, wie man gute Aufsichtsratsarbeit eigentlich lernt, jenseits dessen, was in den Lehrbüchern steht. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Arnold Weismann, Gründer der Weismann-Gruppe und seit Jahrzehnten Berater, an den sich große und kleine Familienunternehmen wenden, wenn es unter anderem auch um die Nachfolge geht. Und ausgerechnet er selbst steht jetzt mitten in der größten Nachfolge seines Lebens. Lieber Herr Professor Weismann, Sie haben jetzt ein ganz besonderes Thema einerseits hinter sich, andererseits vor sich. Sie werden an Ihre Kinder übergeben, beziehungsweise haben schon an Ihren Sohn übergeben und die Tochter steht bevor. Wie geht's Ihnen dabei? Wann war der Moment, wo Ihnen bewusst wurde, jetzt ist es soweit?
Ja, erstmal schönen guten Tag auch von meiner Seite. Nachfolge ist ja ein sehr emotionales Thema. Das gilt natürlich auch für mich. Auch wenn ich mich hundertfach mit Familien und ihrer Nachfolge professionell beschäftigt habe, wenn man selber macht, ist das etwas ganz anderes. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe ja 4 Kinder und ich liebe sie alle sehr. Mit meinem ältesten Sohn Benjamin verbindet mich eine enge Beziehung, aber wir hätten niemals zusammenarbeiten können. Deswegen hat er auch seine eigene Firma gegründet mit Solution und baut dort Business Intelligence Solutions. Wir arbeiten sehr eng zusammen, aber eben eher auf eigene Rechnung. Und mein Sohn Moritz ist mein Nachfolger, was das Thema Weismann Consulting anbelangt. Das hat er allerdings schon vor 11 Jahren gemacht und da können wir vielleicht später auch nochmal kurz drüber sprechen. Und ich habe vor 3 Jahren ja in meinem reifen Alter ein Startup gegründet mit dem FAN-Netzwerk für Familienunternehmen, das ja auch eng mit der Directors Academy verbunden ist. Und seit 1.7.2026 ist dort meine Tochter Lea Mitgeschäftsführerin und Mitgesellschafterin. Und für unseren Sohn Lukas, der noch Maschinenbau studiert, finden wir auch noch eine Lösung.
Gab es in all diesen Phasen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, einen Zeitpunkt, wo Sie sozusagen mit sich selbst in Dialog getreten sind und gesagt haben, ich bin jetzt der Berater für mich selbst, was muss ich beachten, was sind die Learnings aus meiner Tätigkeit oder wie sind Sie in diesen Prozess hineingegangen?
Gut, das ist ja ein Prozess, wie Sie völlig zu Recht sagen. Und ich habe in meinem Leben so viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt, die nicht loslassen konnten. Und ich wollte nicht zu denen gehören, die man horizontal aus ihrem Büro tragen muss, die mit 93 noch den Urlaubsantrag mit unterschreiben und irgendwie den Punkt verpasst haben zum Abtreten. Oder etwas Neues finden für diesen neuen Lebensabschnitt. Das ist ja für die meisten der dritte Lebensabschnitt dann. Und was Neues finden ist extrem wichtig. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, fang nie an aufzuhören und hör nie auf anzufangen. Aber für mich war es ein ganz wichtiger Punkt, dass ich meinem Sohn Moritz, und er war der Einzige, der in Frage kam, die Wahl gelassen habe. Und er beide Optionen gehabt hätte, was ganz anderes zu machen. Ich habe gesagt, wenn du es machst, freue ich mich. Bin ich glücklich und dankbar, wenn nicht, ich finde eine Lösung, wir bauen eine Sozietät oder wir verkaufen die Firma, aber ich führe sie auf keinen Fall weiter über mein 60. Lebensjahr hinaus.
Gab es einen Punkt, der in all dieser Zeit, der Sie an sich selbst überrascht hat? Gab es vielleicht einen emotionalen Punkt, wo Sie sagen, das hätte ich jetzt einem Kunden anders geraten? Oder gab es einen Punkt, wo Sie sagen, diese Stärke der Emotion überrascht mich?
Ja, eigentlich im Moment der Übergabe gar nicht so sehr, vielleicht am Anfang. Moritz und ich waren am Anfang gemeinsame Geschäftsführer, so wie jetzt meine Tochter Lea und ich. Und Moritz kam nach relativ kurzer Zeit zu mir und sagt, du Vater, das hat so keinen Sinn, weil wenn du da bist, schauen die alle auf dich. Ich versuche die Firma in meinem Stil zu führen, aber du bist der Gründer, du bist der, der du bist. Und ich habe keine Chance, aus diesem Schatten rauszukommen, solange du da bist. Und dann sage ich, okay, das habe ich verstanden. Dann bist es du. Und dann habe ich mein Mandat als Geschäftsführer niedergelegt. Und war auch in keiner Besprechung mehr und er hat mich auch gefragt. Er hat gesagt, bist du enttäuscht, wenn ich dich zu den Meetings nicht mehr einlade? Ich sage, überhaupt nicht. Ich werde immer kommen, wenn du mich anrufst. Aber wenn du mich nicht anrufst, habe ich genügend Dinge, die ich tun kann. Und ich bin auch gar nicht enttäuscht. Und so haben wir es eigentlich bis Corona auch gemacht.
Jetzt haben wir ja den ganz seltenen Fall, Herr Professor Weismann, Sie haben eine Übernahme erfolgreich hinter sich gebracht und sind darauf nicht, wie die meisten, in Ruhestand gegangen oder haben die Welt bereist, sondern Sie haben sofort nach Ende der Übergabe ein neues Unternehmen gegründet und das wird jetzt an ein weiteres Kind übergeben, an Ihre Tochter Lea. Das ist ja allein schon einmal eine sehr seltene Situation. Wie funktioniert das jetzt? Haben Sie aus der Übergabe an Moritz gelernt? Ist das wieder ein ganz eigenes Projekt? Erzählen Sie darüber und geht es Ihnen emotional damit anders oder gleich? Wie ist das?
Also erstmal freue ich mich unglaublich, dass meine Kinder dieses Unternehmergehen offensichtlich in sich haben, dass man der Generation Y, Z oder wie auch immer die heißen mögen, alle abspricht. Und das heißt, als meine Tochter gesagt hat, ja, sie ist bereit, in diese Geschäftsführungsrolle und in diese Unternehmerrolle zu gehen, war es für mich ein Traum. Ich bin jetzt 71 und ich habe ja mit 68 dieses Startup gegründet, das Familienunternehmernetzwerk mit der Akademie und den Fun Consultants, wo wir die Beratung auch in der Welt von Digitalisierung und KI auf ein neues Level heben wollen, wo wir aber auch Weiterbildung auf ein digitales Level bringen wollen. Und ich meine, so funktioniert ja auch die Directors Academy, dass Menschen sich qualifizieren können für Beiratspositionen, für diese so wichtige Rolle im Beirat, im Aufsichtsrat, im Verwaltungsrat. Und der Freund aus dem Golfclub ist es halt einfach nicht mehr, sondern jemand, der professionellen Unternehmen begleiten kann. All das wird in Zukunft digital stattfinden. Und insoweit bin ich sehr froh, dass wir mit dieser Fun-Akademie so ein digitales Modell entwickeln konnten, für das wir inzwischen auch mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet worden sind.
Herzliche Gratulation, Herr Professor Weismann. Das ist ja wirklich allerhand. Das klingt auch ganz großartig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht ein einziges Mal irgendwo geknirscht hat. Hat es auch einmal so eine Situation gegeben? Und wie sind Sie damit umgegangen? Oder läuft wirklich bei Ihnen alles wie im Lehrbuch ab?
Ach, Herr Gegginger, Sie wissen selber, unter jedem Dach ein Ass. Ja, also wenn mir jemand erzählt, dass alles perfekt läuft, weiß ich, dass er schwindelt. Natürlich läuft bei uns nicht alles perfekt und eine ganz spannende Geschichte ist bei uns passiert in der Zeit von Corona. Und es kam dieser Virus und kein Mensch wusste, was passiert. Die Welt stand irgendwie still und ich dachte nur, oh Herr im Himmel, jetzt übergebe ich meinem Sohn die Firma und jetzt kommt so eine Krise. Und was macht man in seinem Reflex? Man steigt wieder ein. Mir war das irgendwie auch egal, dass man nicht reisen durfte. Ich bin gereist, deswegen hatte ich das Glück, nie Corona zu haben, zumindest nicht wissentlich. Wahrscheinlich habe ich mich zu wenig getestet, dann hätte ich es wahrscheinlich auch mal gehabt. Und im Oktober oder November 22 kam dann mein Sohn zu mir und sagte, er würde gerne mal mit mir einen Spaziergang machen. Und bei dem Spaziergang sagte er, er würde mir gerne zwei Sachen sagen. Das erste ist ein Dankeschön, denn ohne meine Hilfe wäre das nie so funktioniert. Und zweitens, ich soll es bitte nie wieder tun. Und da sage ich, okay, das muss mir vielleicht jetzt doch mal kurz erklären. Ich hatte schon so eine Ahnung. Und dann sagt er, weißt du, das ist ganz einfach. Ich übernehme die Firma von dir, versuche die in meinem Stil zu führen, habe den Laden wirklich gut im Griff und Moritz macht's großartig. Und dann kommt die erste Krise und der Alte ist wieder da und es ist wieder alles wie früher. Und er sagt, diese Botschaft ist verheerend. Und da habe ich erst ein bisschen schlucken müssen. Und dann sagte ich, Moritz, jetzt sage ich dir mal zwei Sachen. Erstens, ein dickes Dankeschön, dass du so offen zu mir, zu deinem Vater bist. Da gehört was dazu. Und zweitens, nie wieder. Ich werde dich bis zum Ende meines Lebens unterstützen, aber eine aktive Rolle in diesem Unternehmen werde ich nie wieder spielen. Das ist dein Ding, es ist dein Unternehmen und nicht mehr meins. Und das war ein sehr spannender Moment und ich habe oft darüber nachgedacht.
Werden Sie diese aktive Rolle spielen, wenn Sie an Ihre Tochter Lea übergeben haben oder werden Sie dann das nächste Unternehmen gründen?
Na, ich glaube nicht, dass ich noch mal ein Unternehmen gründen werde, aber never say never. Wir haben jetzt mit dieser Fun-Akademie und den Fun-Consultants ja auch die Möglichkeit, ein weltweit führendes Weiterbildungssystem zu entwickeln. Und die Digitalisierung hilft, das in alle Sprachen zu übersetzen. German Mittelstand, die deutschen Familienunternehmen sind immer noch der größte Exportschlager, den Deutschland hat. Die ganze Welt bewundert uns. Wir machen uns ja nur in Deutschland immer so klein. Und bei uns ist ja alles schlecht. Aber wenn man ins Ausland geht, über deutsche Familienunternehmen redet, dann glänzen allen die Augen. Wir sind die drittgrößte Wirtschaftsnation auf der Welt. Das haben wir unseren Familienunternehmen zu verdanken. Und trotzdem haben die schwierige Zeiten vor sich. Die stehen vor der größten Transformation ihrer Firmengeschichte. Und sie dabei zu begleiten und das am liebsten in jedem Winkel auf der Welt, ich glaube, mehr lässt mein Leben nicht zu.
Das werden wir hier sehen. Herr Professor Weismann, Sie sind ja Aufsichtsrat in zahlreichen Unternehmen. Sie sind spezialisiert auf Familienunternehmen. Sind Sie ein Multimandatsträger oder ein Aufsichtsratsmulti?
Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich war das, als ich an Moritz übergeben habe, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was mache ich jetzt mit meiner freien Zeit, weil nur Rosen züchten oder Golf spielen ist irgendwie auch keine Option. Und war dann in zeitweilig sehr vielen Aufsichtsräten. Und vor allem, ich meine, wem erzähle ich das? Sie sind ja die Expertin für Aufsichtsratsmandate und ihre Strukturen. Aber als Vorsitzender dieses Gremiums hast du ja eine Dreifachaufgabe. Weil du steuerst dein Gremium, du steuerst die Führung und die Familie und die Gesellschaft da. Und da habe ich mir zu viel vorgenommen. Vor allem, es waren sehr, sehr große Unternehmen dabei, weltweit tätige Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und mehr. Und das habe ich mittlerweile deutlich zurückgefahren, auch in der Erkenntnis, dass Multi-Aufsichtsrat nicht mehr die Zukunft ist. Du musst dich wirklich fokussieren, du musst dich konzentrieren, du musst das Geschäftsmodell kennen. Und deswegen bin ich heute in Anführungszeichen nur noch in 4 Aufsichtsräten. Und das wird ein Stück weit jetzt auch noch so bleiben. Das kann ich aber ganz gut handeln.
Was war Ihr erstes Aufsichtsratsmandat? Haben Sie da noch Erinnerungen, wie Sie sich gefühlt haben, wie Sie das erste Mal in eine Aufsichtsratssitzung als Gremienmitglied gegangen sind? Erzählen Sie, wie war der Anfang?
Das war aufregend. Eigentlich sind es 2 Geschichten. Die erste Aufsichtsratsposition, die ich eingenommen habe, da war ich gerade 29. Ein junger Professor war gerade zum Professor berufen worden in Regensburg und ein Unternehmen zwischen Handwerk und Industrie, die Firma Megerle, geführt von einem guten Freund von mir, dem Rainer Megerle, hat sich zur AG umgewandelt und Rainer kam zu mir und sagt, dich will ich in meinem Aufsichtsrat haben. Da sage ich, hey Rainer, ich bin 29 und nicht 69. Aufsichtsräte ist doch was für die Senioren, sagt er, nee, ich brauche junges Blut, ich brauche jemanden mit frischen Gedanken. Und es war eine unglaublich aufregende Zeit. Ich habe ihn dann begleitet beim Verkauf seiner Firma, denn das war unter anderem eins seiner Ziele. Und in einem weiteren Mandat bei der Firma M&M in Böblingen, einem Ingenieur- und Planungsbüro, hatte ich die erste Hauptversammlung meines Lebens zu leiten und ich war aufgeregt wie ein kleines Kind.
Wie war es damals? Und es sind ja seither, ich will jetzt die Jahre gar nicht zählen, aber doch ein paar Jahrzehnte vergangen. Und Sie haben ja heute noch 4 Mandate inne. Sehen Sie einen Unterschied im Ablauf der Mandate? Sehen Sie einen Unterschied auch in der Zusammensetzung der Gremien? Wenn man sagt, einst und jetzt, wie schaut das aus?
Was ich feststelle, und das ist ja auch unter anderem Ihr Verdienst, Frau Dr. Kegginger, ist, dass die Besetzung der Mandate viel professioneller wird. Die Welt von früher, wo der Freund aus dem Golfclub, die Freundin von wem auch immer, die Rotary-Freunde da plötzlich in einem Aufsichtsrat auftauchen, keine Ahnung vom Business haben, das Geschäftsmodell nicht verstehen, aber in irgendeinem Kaffeekränzchen sitzen, ist vorbei. Und du musst heute als Aufsichtsrat ja nicht nur die Kontrollfunktion wahrnehmen, du bist ja Aufsichtsrat. Du musst am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten. Du musst Impulse setzen, auch mal gegen den Reifen treten. Und das braucht Unabhängigkeit, aber es braucht auch Professionalität und Kompetenz. Und deswegen ist es ja für mich so wichtig, dass die Aufsichtsräte auch eine adäquate Ausbildung haben. Es reicht eben nicht aus, mal irgendwo Top-Manager gewesen zu sein. Aufsichtsrat ist eine andere Rolle, die man hat. Und deswegen ist diese Ausbildung so bedeutsam und so wichtig.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihr allererstes Mandat, als Sie 29 waren. Und jetzt, wo sind Sie jetzt zum Beispiel im Aufsichtsrat? Welches Mandat sollen wir da heranziehen als Beispiel?
Ja, das im Grunde, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auch benennen möchte, aber ich bin im Beirat der Firma Scheurich, das ist der Weltmarktführer für Pflanzgefäße. Ich bin im Beirat der Firma Vollag, das ist ein Bauunternehmen. Ich bin im Aufsichtsrat der Firma Alpiersbacher, das ist eine Brauerei und so weiter. Also ich möchte gar nicht viel weiter gehen jetzt, weil noch ein Family Office dabei ist, das ich jetzt hier nicht weiter nennen möchte. Es ist schon eine veränderte Zeit und die Familienunternehmen stehen wahrscheinlich vor der größten Transformation ihrer Geschichte.
Aber es muss doch in diesen 3 Jahrzehnten, die vergangen sind seit Ihrem ersten Mandat und heute, auch eine enorme Transformation stattgefunden haben, die Sie in so manchem Unternehmen mitgeprägt haben. Was war so kulturell die Ausgangssituation? Wo stehen wir heute? Und warum glauben Sie, dass wir nochmals vor einer ganz besonders großen Transformation stehen? Was sind so diese 3 Stationen, die wir hier jetzt aufgrund Ihrer Schilderungen vor Augen haben?
Als ich angefangen habe, in diese Gremien zu gehen, das ist ja vor 40 Jahren gewesen, war Deutschland auch in einer starken Wachstumsphase noch. Später kam dann die Wende dazu, wo man nicht genau wusste, wohin geht diese Reise. Aber es gab ja immer Zeiten großer Veränderungen. Dann ging das so ab Mitte der 90er Jahre los mit dem Thema Digitalisierung. Das Internet kam auf, die ersten Online-Shops sind entstanden. Die Unternehmen haben ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen. Wir hatten die Lehman-Krise. Ich möchte jetzt nicht alle Krisen aufzeichnen, die ich in den letzten 30, 40 Jahren miterlebt habe, außer einer Erfahrung, die ich daraus ableite. Die nächste Krise kommt 100%ig. Ja, wir erleben ja jetzt gerade den Krieg im Nahen Osten. Ich hoffe nicht, dass wir den nächsten Krieg erleben werden, aber die nächste Krise kommt garantiert. Und was die Unternehmen lernen müssen, ist einfach, dass sie resilient und robuster sein müssen. Was wir gesehen haben zum Beispiel, ist die Bedeutung des Risikomanagements hat sich dramatisch verändert. Wenn ich vor 40 Jahren jemandem, einem Unternehmer, gesagt hätte, er braucht ein professionelles Risikomanagement, der hätte mich ausgelacht. Er hätte gesagt, ich bin Unternehmer und ich Unterlasser und Gaspedal ist vorne rechts. Aber heute sehen wir einfach, dass es enorme Probleme gibt. Und zu Ihrer Frage, warum ist jetzt die wahrscheinlich größte Transformation ever? Das hat im Grunde 3 Gründe. Auf der einen Seite ist es die Nachfolge im Familienunternehmen. Viele Familienunternehmen sind so Ende zweite, Anfang dritte Generation. Sie kennen den Spruch, der Vater erstellt, der Sohn erhält und beim Enkel verfällt. Das ist natürlich ein flapsiger Spruch, aber im Grunde trifft es ja die statistische Realität, weil von 100 Familienunternehmen nur 5 in die vierte Generation kommen. Aber es wünschen sich 95%, dass das passiert. 95%. Und auf der Grundlage stehen viele vor einer gravierenden Transformation familiärer Form. Viele werden ein Fremdmanagement brauchen, die Governance-Struktur ändert sich, die werden das erste Mal in ihrem Leben vielleicht einen kontrollierenden oder steuernden Aufsichtsrat oder Beirat haben. Gleichzeitig transformieren sich die Geschäftsmodelle. Digitalisierung, KI, die KI erstellt alles auf den Kopf, was wir bislang kennen. Und ich bezeichne es als den Google- und Amazon-Moment von vor 35 Jahren, den erleben wir jetzt wieder. Und dazu kommt eine Fülle an geopolitischen Verwerfungen, wo die Karten einfach komplett neu gemischt werden, wo wir uns überlegen, wie wir unabhängiger von China werden, was der Wachstumsmarkt für viele Exportunternehmen war, etc. Und dieser Dreiklang aus Nachfolge, Geschäftsmodell und makroökonomisches Umfeld, der ist schon echt herausfordernd.
Haben Sie mit Absicht die KI hintangestellt?
Nein, eigentlich müsste ich die KI vorne hinstellen, denn das, was da im Moment passiert, ist ja dramatisch. Und ich selber habe für mich immer 3 Lernziele pro Jahr. Sollte irgendwie, glaube ich, jeder haben. Also 3 Kompetenzziele. Und eins meiner 3 Kompetenzziele in meiner persönlichen Weiterbildung und Weiterentwicklung für 2026 ist das Thema KI-Kompetenz. Dazu kommt Multiprojektmanagement. Und das dritte ist ein Privatthema, ist nämlich Spanisch lernen. Aber das Thema KI-Kompetenz überstrahlt im Moment alles, weil es die Geschäftsmodelle, die Prozesse einfach alles auf den Kopf stellen wird, und zwar in einer Radikalität bis hin zum Arbeitsmarkt, die wir uns alle noch gar nicht vorstellen können. Und vielleicht ein Punkt noch dazu, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, was sich da allein in den letzten 3-4 Jahren im Bereich der KI entwickelt hat. Vor 5 Jahren wussten wir doch noch nicht mal, dass es ChatGPT gibt, Generative AI. Heute nutzen wir es jeden Tag. Aber wo steht diese Welt in 10, in 15, in 20 Jahren, wo jeder seinen KI-Agenten hat, seinen eigenen Avatar? Na, ich bin neugierig.
Meinen Sie, dass jeder Aufsichtsrat, jedes Aufsichtsgremium einen KI-Experten haben sollte? Oder meinen Sie eher, dass, wie zum Beispiel beim Begriff Ethik oder Compliance, jeder Aufsichtsrat sich damit beschäftigen sollte? Wie ist das in den Gremien, in denen Sie tätig sind?
Also A, kann ich die Frage nur mit Ja beantworten. Ich würde jedem, aber wirklich jedem Gremium einen KI- und Digitalexperten wünschen. Jemand, der das Management auch challengen kann, der das Management weiterentwickeln kann, der aber auch die Gesellschafter auf eine Reise mitnimmt, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Ich persönlich arbeite ja sehr, sehr eng mit Markus Neubauer von der Firma Silbury zusammen. Er ist mein Partner auch auf der Fun-Plattform und für mich einer der absoluten KI-Experten in Deutschland. Und ich würde eigentlich jedem einen Markus Neubauer in seinem Gremium wünschen.
Wir werden Herrn Markus Neubauer auch einmal vors Mikrofon holen und schauen, was er dazu zu sagen hat. Herr Professor Weißmann, mit wem immer man über Sie spricht, jeder sagt, Sie hätten sein Unternehmen geprägt und dort Ihren Stempel aufgedrückt. Sie haben eine sehr kraftvolle Art, sich mit Unternehmen zu beschäftigen und sie dann auch entsprechend zu begleiten. Gibt es so 2, 3 Highlights, wo Sie sagen, also das war für mich das Prägendste, Spannendste, da konnte ich die größte Katastrophe verhindern oder die beste Entwicklung bewirken. Was fällt Ihnen da so ein, rückblickend aus Ihrer Tätigkeit? Sie haben mir selbst gesagt, 4 Jahrzehnte, das ist ja schon eine gewaltige Anzahl von Jahren.
Das ist gar nicht so ganz einfach, jemanden da rauszuheben, aber einen muss ich rausheben, das ist Thorsten Töller von der Firma Fressnapf. Thorsten hat 1990 sein Unternehmen gegründet mit einem Laden in Erkelenz in Nordrhein-Westfalen und hat eigentlich, wie viel man in der Optik, hat er den Bereich Tierbedarfshandel auf den Kopf gestellt, ist heute der erfolgreichste Unternehmer in Europa, in dieser Branche, wahrscheinlich weltweit, und ein unfassbar liebenswerter und großartiger Mensch und Unternehmer. Und ich würde wirklich sagen Mensch und Unternehmer, weil er wirklich Mensch geblieben ist. Und ich begleite ihn jetzt seit ungefähr 28 Jahren. Und das fühlt sich schon manchmal an wie eine Ehe. Und wir sind durch alle Hochs und Tiefs gegangen miteinander. Das ist schon ein besonderes Highlight. Und einen zweiten Punkt, den möchte ich einfach nochmal rausnehmen. Ich arbeite persönlich, weil ich da große Freude dran habe, sehr eng mit Jeff Meisel von der Meisel Brauerei. Der Biermarkt ist ein schwieriger Markt. Der ist letztes Jahr zwischen 6% und 7% in Deutschland wieder rückläufig gewesen. Man glaubt immer, irgendwann muss ja mal der Bodensatz erreicht werden. Dann geht's noch weiter nach unten. Und Jeff ist einer der wirklich großartigsten Unternehmer und Menschen, die ich kenne, voller Enthusiasmus, voller Begeisterung, baut gerade eine neue Brauerei für 90 Millionen, wo alle sagen, der muss ja nicht mehr klar im Kopf sein, in einem schrumpfenden Markt so eine Investition zu tätigen. Und ich begleite ihn persönlich wie so ein Mentor, auch sein Team. Und es macht mir unfassbar viel Spaß zu sehen, wie jemand sich gegen den Trend stellen kann Und es gibt so viele Unternehmen, von denen man sagt, die sind ja eigentlich angestaubt und alt. Ja, ich denke an eine Marke wie Underberg, wo man sagt, na ja, wer trinkt denn heute noch Underberg? Und die Jungen trinken eh keinen Alkohol mehr. Und wenn man sich dieses junge, frische Unternehmen anschaut, ich hatte gerade wieder die Ehre, zum 180-jährigen Geburtstag dieses Unternehmens einen Festvortrag halten zu dürfen. Es gibt schon diese Highlights und die machen mir am meisten Freude.
Das verstehe ich, aber wie berät man einen Thorsten Töller, der ja offenbar in sich das Gen zum großen Erfolg hat?
Thorsten hat eine besondere Gabe und das ist seine Auffassungsgabe. Als ich ihn kennengelernt habe, war Thorsten, ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, ein Rohdiamant. Ein intuitiver Unternehmer, der einfach anlangen konnte, was er wollte, und alles wurde zu Gold. Der hatte ein unfassbares Gespür, das hat ihn bis heute nicht verlassen. Und trotzdem hat er verstanden, dass er heute ein Unternehmen hat mit fast 20.000 Mitarbeitern, mit über 4 Milliarden Umsatz in 13 Ländern, online, offline, etc. Und er hat einfach gesehen, dass er dazulernen muss. Und er hat sich unfassbar kluge Menschen in sein Umfeld geholt. Ich nehme mich jetzt mal aus. Wirklich ein tolles Management, einen wunderbaren Verwaltungsrat. Und es ist faszinierend zu sehen. Also ich weiß noch, ich habe mit ihm vor 12, 13 Jahren auf der Terrasse in Mallorca über das Thema Kapitalmarktfähigkeit gesprochen. Und wenn ich es mal so sagen darf, er hatte damals wirklich keine Ahnung von diesem Thema. Und wenn man sich heute mit ihm unterhält, ist er ein wirklicher Experte geworden. Und diese Lernfähigkeit, diese Auffassungsgabe, die Feedbackfähigkeit unterscheidet ihn von fast jedem anderen Unternehmer. Er hat eben nicht die Nase im Himmel, sondern er ist auf dem Boden geblieben. Er ist selbstbewusst. Ich meine, das darf man auch sein mit so einem kometenhaften Erfolg. Aber er hat die Demut bewahrt zu wissen, wann andere besser sind und denen dann das Heft in die Hand zu geben. Und deswegen ist ja auch sein Weg vom Gründer zum Unternehmer, zum Multiunternehmer, zum Investor eigentlich unvergleichlich.
Kehren wir zur Gegenwart zurück oder zur Zukunft zurück, Herr Professor Weißmann. Was würden Sie einem jungen Aufsichtsrat in einem Ihrer Unternehmen, wo Sie selbst zum Beispiel den Vorsitz haben, was würden Sie einem Neuling raten? Worauf soll er als junger Aufsichtsrat achten, wenn er sein erstes Mandat annimmt, so wie Sie damals mit 29 Jahren?
Also ich würde ihm empfehlen, es besser zu machen als ich, denn ich bin mit unfassbar viel Enthusiasmus und mit wenig Ahnung in mein erstes Mandat gestolpert. Und da machst du natürlich viel Learning by Doing. Ich würde jedem eine professionelle Ausbildung vorher empfehlen. Auch was das Thema Gesellschaftsrecht und Steuerrecht anbelangt, wie man eine Geschäftsordnung aufbaut, was zustimmungspflichtige, was informationspflichtige Geschäfte sind, das würde ich jedem dringend empfehlen. Und dann ist es so, dass er zwei Dinge lernen muss. Erstens, er muss das Geschäftsmodell des Unternehmens wirklich verstehen und es braucht Zeit. Und er muss die Menschen verstehen. Ich kenne Aufsichtsräte, die kennen ja nicht mal die Menschen im Unternehmen, die dort in Führungspositionen sind. Aber die musst du kennenlernen, mit denen musst du mal essen gehen, mit denen musst du dich austauschen. Das kostet Zeit. Aber wie man ein Unternehmen als Aufsichtsrat begleiten möchte, ohne die Menschen zu kennen. Denn, liebe Frau Dr. Kickinger, ich werde ja oft gefragt, was ist die wichtigste strategische Entscheidung in einem Familienunternehmen? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Es ist die Besetzung der Führungsposition mit den richtigen Menschen. Die richtigen Menschen machen aus schwierigen Situationen Gold und die schlechten Menschen machen aus hervorragenden Situationen Mist. Und deswegen ist ja auch das Thema Menschenkenntnis, Menschen kennen, auch mal Menschen austauschen, weil sie nicht passen, weil sie von den Werten nicht passen oder auch von der Performance nicht passen. Dafür musst du die Menschen kennenlernen. Diese Zeit musst du einsetzen. Wer nicht bereit ist, diese Zeit einzusetzen, ist im Gremium falsch.
Herr Professor Weißmann, wir haben den Menschen Arnold Weißmann jetzt sehr gut kennengelernt Und ich bin neugierig, in einem Jahr, in 1,5 Jahren, mit welcher dritten großen Unternehmung Ihres Lebens wir Sie wieder hinters Mikrofon holen werden oder vors Mikrofon genau genommen. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Und was mich an Professor Weismann ganz besonders beeindruckt, mit welcher Klarheit und Bescheidenheit, aber auch mit welcher strategischen Ausrichtung er sein ganzes Leben gemeistert hat und dem Zufall offenbar auch einen großen Raum gegeben hat. Herr Professor Weismann, ich bedanke mich sehr herzlich.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Dieser Podcast ist eine Initiative der Directors Academy. Dort, wo wir uns tagtäglich mit der Frage beschäftigen, was gute Aufsichtsratsarbeit eigentlich ausmacht, jenseits der Checklisten. Wer tiefer einsteigen möchte, wird auf directorsacademy.de fündig. Und falls diese Folge Sie zum Nachdenken gebracht hat, eine Bewertung, eine positive Bewertung freut uns immer. Und noch mehr freut es uns, wenn Sie diesen Podcast dort erwähnen und empfehlen, wo es zählt. Jeden zweiten Donnerstag mit einer neuen Folge. Bis dann!